Wir haben eine Vorabfrage. Was ist ein großer Glaube? Die meisten Christen sagen, man braucht einen großen Glauben. Und das setzt manchmal die Leute ja ziemlich unter Druck. Ich bin der Meinung, ein großer Glaube ist eigentlich ein ganz einfacher Glaube. Ein einfacher Glaube, ein kindliches Vertrauen in Gott und natürlich auch in sein Wort. Aber es gibt viele Leute, die glauben zwar an Gott, aber die glauben sein Wort nicht. Dann funktioniert das auch nicht. Gott und sein Wort sind eine Sache. Aber so ein einfacher, kindlicher Glaube ist ein großer Glaube. Ein Glaube, der die Wahrheiten Gottes glaubt und sie zur Grundlage hat in seinem Leben und der nicht die listigen Lügen der Religion und auch nicht Satans Gegenargumente glaubt oder in Betracht zieht. Das reicht oft schon mal, wenn man das auch in Betracht zieht, das geht dann schon in die falsche Richtung. Sondern so ein Herzensglaube, ganz einfach, der ganz automatisch von innen heraus einfach glaubt, ohne dass er sich zwingen muss. Ich muss aber jetzt glauben, ja, obwohl diese Phasen gibt es auch, wo man in Kampfsituationen sich dann schon entscheiden muss, was glaube ich jetzt. Aber in der Regel soll es nicht immer so ein Druckglaube sein, sondern einfach kindliche Überzeugung im Herzen. Das, was Gott gesagt hat, ist wahr. Das ist vor allem das Evangelium, nicht, dass jemand sagt, ja, die 10 Gebote, die sind doch auch von Gott, das hat auch Gott gesagt, aber im Neuen Bund sind wir eben da frei davon. Also der Glaube, ganz einfach, kindlich, der führt dich nämlich in die Ruhe und aus der Ruhe heraus wird es auch ein handelnder, ein agierender Glaube. Das ist der Grund, warum wir immer wieder Hauskreis, Lehre machen, damit der Glaube immer wieder gefüttert wird. Mit der Wahrheit, mit dem Evangelium, mit der guten, aufbauenden Botschaft, das Wort Gottes immer wieder zu hören, annehmen, im Glauben, auch bekennen gehört dazu und dann, wenn das durchgedrungen ist, auch dementsprechend danach zu handeln. Der Paulus schreibt an die Korinther im 2. Korinther 13,5: Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt oder unmündig seid. Also wir sollen uns immer wieder prüfen, wie unser Glaube beschaffen ist, ob wir diesen einfachen kindlichen Glauben so schon haben oder ob wir noch daran arbeiten. Untersucht euch, sagt er hier. Es ist ganz legitim, sich einfach mal wieder hinzusetzen und zu schauen, was glaube ich eigentlich, was denke ich. Das ist ganz okay und dann passt man das wieder dem Wort Gottes, dem Evangelium an. Und dann sagt er hier, erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Erkennt ihr euch selbst nicht, sagt der Paulus, dass Jesus Christus in euch ist? Und das ist die Aussage, um das geht es heute, dass Jesus Christus in uns ist. Weil der normale Gedankengang von den Menschen ist, ja, Jesus ist in den Himmel aufgefahren, da ist er jetzt oben. Und da wartet man drauf, bis er wiederkommt. Und das ist nicht falsch. Aber Jesus, wie gesagt, der kann auch überall sein. Und er ist auch in uns. Und das ist eine ganz tolle Botschaft. Und die müssen wir ein bisschen genauer beleuchten. Er sagt hier, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt oder unmündig seid. Das heißt, die das nicht erkennen, dass Jesus Christus in uns ist, denen das nicht bewusst ist, sagt Paulus, das sind unmündige Christen. Und wir sollen ja nicht Unmündige sein, heißt es mir an anderen Stelle, sondern mündig, stark werden in der Kraft seiner Stärke. Und seine Stärke ist dann hier, wenn wir wissen und im Glauben das erfasst haben, dass Jesus Christus in uns ist. Und das ist die große Offenbarung des neuen Bundes. Jesus in uns, Christus in uns. Ja, die Hoffnung der Herrlichkeit, schreibt Kolosser 1,27. Paulus schreibt ein Geheimnis. Aber dieses Geheimnis soll uns Christen offenbar sein und nicht mehr ein Geheimnis sein mit 7 Siegeln. Aber leider ist es doch für die meisten Christen noch ein Geheimnis mit 7 Siegeln und die gehören geöffnet. Weil hinter diesem Geheimnis Christus in uns steckt nämlich der ganze Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Der Reichtum seiner Kraft, die Wunderkräfte, die Heilungen, alles steckt in diesem Geheimnis. Und ich lese mal den Kolosser 1,27 ganz vor. Ihnen, der Gemeinde, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Gott möchte der Gemeinde, den Glaubenden, zu erkennen geben, was das Geheimnis ist. Er will es offenbar machen. Und das ist Christus Jesus in uns, in unserem Geist. Und das ist eine Hoffnung, dass die seine Herrlichkeit auch sich dann freisetzt in unserem Leben. Aber diese Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit ist für uns jetzt nicht mehr eine Hoffnung, sondern eine Tatsache. Oder es soll zumindest zur Tatsache werden, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen. Weil der Herr der Herrlichkeit in uns wohnt. Und das ist eine Aussage. Also die meisten, die dann immer denken, ja, der ist irgendwo da oben und weit weg und weiß ja nicht, ob der mich jetzt hört oder nicht. Ich glaube es zumindest, aber so ganz sicher ist man sich dann nicht. Das ist nicht dann das durchschlagende Ergebnis. Also Gott möchte, dass wir das erkennen, dass Jesus Christus in uns ist. Also müsste der Vers für uns heißen, Christus in uns, die Offenbarung der Herrlichkeit. Also nicht mehr das Geheimnis oder die Hoffnung, sondern die Offenbarung. Offenbar soll die Herrlichkeit werden. Also wir brauchen eine Offenbarung, dass Jesus Christus in uns ist. Nicht bloß ein Wissen, sondern eine tiefe Offenbarung. Und dann offenbart sich auch seine Herrlichkeit. Jesus, der Christus, also Christus ist ja nicht sein Nachname, sondern der Christus heißt der Gesalbte oder auch die Salbung. Jesus, der Christus, der Gesalbte, die Salbung ist in uns und muss in uns und durch uns offenbar werden. Das heißt, muss, kann, sollte natürlich und wäre ganz toll, wenn es so wird. Weil seine Liebe, seine Kraft, seine Weisheit soll durch uns gesehen werden. Wir sollen sie widerspiegeln, weil dieser Christus Jesus in uns ist. Nicht in uns eingekerkert, sondern in uns offenbar. Jesus sagte mal in Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und hier muss ich gleich mal einhaken. Nicht sein Wort halten, seine Gebote halten, wie die meisten das auslegen, sondern sein Wort, sein Evangelium im Glauben festhalten, also fest an diese Sache glauben. Und dann heißt es, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also Jesus und auch der Papa im Himmel, die sind in uns und haben Wohnung bei uns gemacht. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir dieses Evangelium für uns als bare Münze nehmen und festhalten, dann kommt er in unseren Geist und wohnt in uns. Er hat Wohnung, er richtet sich praktisch gesagt ein. Und diese gute Botschaft, er ist bei uns eingezogen. Er wohnt in uns. Und er wohnt deshalb in uns, dass er in uns leben kann. Er nicht im Kittchen sitzt, sondern dass er gut leben kann in uns und durch uns reden kann, durch uns wirken kann, durch uns handeln kann. Das ist das, was Jesus eigentlich will, wenn er in uns ist. Und uns natürlich auch segnen und beistehen und Weisheit geben und anleiten als Hirte, uns führen, das will er alles tun. Und dieser Jesus, der in uns ist, ist derselbe Jesus, der als barmherziger Jesus, als Mensch auf der Erde unterwegs war. Genau dieser Jesus ist in dir, nur ohne seinen Körper. Ja, den Körper hat er nicht, weil den braucht er bei dir doch nicht, den hat er jetzt deinen dafür. Deshalb wohnt er ja in dir, weil dein Körper, wir sind ja der Leib Christi, deshalb kann man das besser verstehen. Wir sind deshalb sein Leib, damit er durch uns und in uns wohnen kann, wirken kann, und reden kann, was er halt einfach tun will. Dieser Jesus, der die Blinden sehend macht, der die Lahmen zum Gehen brachte, der die Tauben hörend und die Stummen redend macht, die Aussätzigen reinigt, die Toten auferweckt, alle Krankheiten und Gebrechen heilt, Nahrungsmittel vermehrt, was hat er noch? Wasser zu Wein hat er gemacht, dem Wind und den Wellen gebietet er Einhalt, die Dämonen treibt er aus mit einem Wort, er befreit die Gefangenen, bringt die Sünder zur Buße, geschenkt Frieden und Liebe und predigt auch Frieden und Liebe und Glauben. Und genau derselbe Jesus, wie er als Mensch auf der Erde unterwegs war, derselbe Jesus wohnt jetzt in dir und in mir. Und das muss uns erst einmal bewusst werden. Da reicht mit Sicherheit nicht jetzt die Information. Die Information ist der Anfang. Aber aus der Information muss da ein Bewusstsein sich entwickeln, dass uns das klar ist. Er ist ja da. Er ist ja nicht weit weg. Er ist genau der Jesus, den wir in der Bibel lesen, der ist da. Und den müssen wir wieder entdecken in uns. Weil es gibt so viele Christen, die sind von der Salbung ihres Pastors oder die Salbung, die auf der Gemeinde ist, abhängig geworden. nicht falsch verstehen, diese Salbungen, die Pastoren oder einfach die Diener in der Gemeinde haben oder die Salbung, die auf der Versammlung liegt, es ist gut und es ist richtig. Das ist notwendig für die Gemeinde zur Erbauung, zum Wachstum und Christen brauchen das unbedingt. Ja? Aber was nicht gut ist, dass Christen dauerhaft von dieser Salbung von anderen abhängig wird. Das ist einfach, was ein Problem auf Dauer ist. Wenn jemand neugläubig ist, ist es vollkommen okay. Aber wir sollen die Christen zur Mündigkeit führen und nicht zur Abhängigkeit. Das müssen wir verstehen. Deshalb ist immer noch gut, wenn Leute in Gottesdienst gehen, in Hauskreis gehen und eine gemeinschaftliche Salbung kommen und eine pastorale Salbung kommen, hilft ihnen auch dann immer wieder weiter. Aber die Christen, die sagen, ich brauche ja selber mich nicht bemühen um eine Salbung, ich gehe einfach wieder dahin und lasse mich wieder ein bisschen betüdeln und dann passt es wieder, das wird auf Dauer mit Sicherheit nicht gut gehen. Manche schaffen es gerade mal von einem Gottesdienst bis zum nächsten und sind dann wieder so richtig am Hund und sie können nicht selber von Jesus empfangen und das ist nicht gut. Und dann fahren sie hunderte Kilometer, das gibt es natürlich auch, zu irgendeinem Prediger, der momentan gerade in ist oder eine Gemeinde, die gerade so in ist, weil man gehört hat, da ist das Richtige. Wenn der Heilige Geist jemanden anleitet, fahr da und dahin zu dem und dem, ist es ja vollkommen okay. Aber es gibt auch viele so Gemeindetouristen. Früher hat man immer gesagt, so Gemeindehopper. Das ist nicht unbedingt das, was der Geist Gottes will. Normal gehört jeder Christ in seine Gemeinde und da bringt er sich mit ein, soweit es geht, und dann gehört er dazu. Und da wird er auch von dieser gemeinschaftlichen Salbung gesegnet. Ist vollkommen in Ordnung. Aber sie suchen Jesus irgendwo im Natürlichen. Sie suchen ihn an dem Ort und in der Gemeinde und bei dem Diener Gottes und nicht diesen Jesus, der schon lange in ihnen ist. Also da sucht man am falschen Ort. Und wenn du dir vorstellst, du musst dann jeden Sonntag 200-300 Kilometer irgendwo hinfahren, weil dort ist besonders gut, oder nächsten Sonntag wieder woanders, weil da ist gut, dann wird schon stressig, die ganze Sache. Ich finde nicht ganz in Ordnung, aber gut, Entscheidungen muss jeder selber treffen. Aber ich möchte, dass jeder von uns nach und nach von innen heraus zur Mündigkeit geführt wird, selber Salbungen freizusetzen, in der Kraft des Geistes zu wachsen. Und wenn man Schwierigkeiten hat oder wenn man dann einmal, was ja sein kann, ein bisschen ausgepowert ist, dass man sich dann hinsetzt in sein Gebetskämmerlein und sich vom Heiligen Geist, der ja in uns ist, wieder auffüllen lässt und dann geht es wieder top ab, das wäre das, was wir brauchen. Und deshalb immer solche Geistlehren, ich will nicht irgendwelche religiösen Zeugs lehren, sondern Geistlehre, weil es ist das Einzige, das uns wirklich vorwärts bringt und auf ein neues Level bringt. Ich habe früher schon immer gesagt, immer diese Seelsorge, man muss sich um den Geist kümmern, aber wenn der Geist kräftig ist und fit ist, dann geht es der Seele gut, dann braucht die Seele keine Seelsorge und der Körper wird auch immer fitter und gesünder. Das ist die Folge dessen. Die Leute, die schon seit 10 Jahren in der Seelsorge gehen, das ist absolut nicht das, was der Herr sich vorgestellt hat. Das ist ungefähr so wie der schon 10 Jahre zum Heilpraktiker geht und sagt, der ist so super, aber gesund ist er trotzdem nicht geworden. Sonst müsste er ja nicht mehr hingehen. Das ist ganz einfach. Und die verschiedenen Salbungen, man nennt es den fünffältigen Dienst in der Gemeinde. Das sind Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten und Evangelisten, die ja besonders ausgestattet sind vom Heiligen Geist. Die sind gut und die ist zur Erbauung der Gemeinde. Und dass die Gemeinde eben auch geistlich reif und fit wird und Christen zur Mündigkeit führt, das ist gut. Aber eben nicht in irgendeine Abhängigkeit. Deshalb denk dran, Jesus Christus in dir, er wohnt in dir. Berühre ihn, suche ihn in dir, empfange von ihm, was du brauchst. Die Christen müssen das lernen, dass dieses große Geheimnis zu einer Offenbarung wird. Es heißt in Matthäus 14, 36, und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Ihn anrühren, ja. Du kannst jetzt diesen Satz hier in die Gegenwart bringen und sagen, alle, die ihn anrühren, werden völlig geheilt. Nicht die ihn anrührten, sondern die ihn anrühren. Da hat sich nichts dran geändert. Jesus Christus ist immer noch dasselbe. Und dieser Jesus ist halt einfach jetzt nicht mehr körperlich anwesend, wo man irgendwie ihn an der Schulter berühren könnte, am Gewand, an der Quaste seines Gewandes. Nein, es ist ein bisschen anders geworden. Wie die blutflüssige Frau, ne, die Matthäus 29 bis 22, die trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an und sprach bei sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und Jesus wandte sich um und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Und genau dieser Jesus, der sich hier umgedreht hat zu dieser Frau, genau dieser Jesus ist heute in dir. Das musst du dir erst einmal immer wieder geben. Ja, das ist genau der Jesus. Und in Lukas 6, 19 heißt es, die ganze Volksmenge, und es waren viele, die da gekommen sind, die versuchten ihn anzurühren, weil Kraft von ihm ausgegangen ist und er heilte alle. Also es war damals auch nicht ganz so einfach, durchzukommen, ihn anzurühren. Es waren die Hartnäckigen, die etwas Radikalen, die sind zu ihm durchgekommen und haben ihn berührt. Und dieser radikale Glaube hat aber auch Jesus dazu bewegt, oder den Geist in ihm bewegt, Kraft freizusetzen zu einem Heilungswunder. Heutzutage können wir nicht mehr einfach zu ihm hingehen und ihn berühren. Das ist nicht mehr möglich, weil er körperlich einfach nicht anwesend ist, oder? Müssen wir ein bisschen umdenken. Wir müssen lernen, wie wir Jesus jetzt und heute berühren können. Wir müssen wissen, Jesus ist im Bereich des Geistes gegenwärtig. Im Bereich deines Geistes, in dir. Er wohnt in deinem Geist. Und darauf müssen wir uns heutzutage ausrichten. Im Geist sind wir nämlich mit ihm verbunden, sagt uns die Bibel in 1. Korinther 6, 17. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wir sind mit ihm verbunden. Das ist der neue Bund. Ja, das ist dieses falsche Denken, er ist irgendwo da oben. Das behindert unseren Glauben an diese Wahrheit. Und wenn du das lernst, Jesus im Bereich des Geistes zu berühren, dann wird auch er dich berühren. Das heißt, seine Kraft wird sich freisetzen. Dann ist nämlich die Verbindung hergestellt und die Kraft fließt wie das, was du die Kraft auch brauchst. Die Schrift sagt, der Geist Christi ist in uns. Jesus Christus in Form des Geistes, des Heiligen Geistes, ist er in uns. Der Beistand, der Helfer, der in Jesu Namen gekommen ist, ist ja nichts anderes als der Geist Christi. Er ist in uns. Und wenn ich jetzt durch diese Predigt diese Hoffnung in dir erwecke, die Hoffnung auf die Offenbarung seiner Herrlichkeit, dann kann sie sich auch erfüllen, wenn du natürlich sagst, naja, der redet recht schlau daher, funktioniert bei ihm ja selber nicht, dann wird es auch nicht funktionieren, muss ich auch ganz einfach sagen. Ich sage ja nicht, dass es bei mir perfekt schon funktioniert, aber ich sage, es funktioniert schon etwas. Ich bin da dran und ich bin froh über das, was schon geht, möchte aber natürlich da nicht stehen bleiben. Ich möchte natürlich noch mehr von diesem Jesus Christus in mir freisetzen und ihn berühren, dass noch größere Kräfte freigesetzt werden für Heilungen, Wunder, Versorgungen, was halt einfach notwendig ist, Weisheit und die Geistesgaben, das ist wichtig. Dann soll man nicht den Geist der Welt suchen und was die Welt so von sich gibt und dir präsentiert, sondern wir sollen den suchen, der in uns ist. Den Geist Christi, das ist nämlich der Größere. Durch den Größeren überwinden wir den Kleineren, der in der Welt ist. 1. Johannes 4,4 sagt uns, der, welcher in euch ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist. Und der in uns ist, ist eben der Geist Christi, Jesus Christus in uns. Und er ist größer als der Geist, der in der Welt ist. Also hier geht es im Kontext um den Geist des Antichristen. Also wir haben die Möglichkeit, den Geist des Antichristen, den religiösen Geist, der dahinter steckt, zu überwinden, wenn wir in den Bereich des Geistes gehen und Jesus berühren, der in uns größer ist als der, der in der Welt ist. Der in der Welt, der tut sich halt einfach ein bisschen stark präsentieren. Ja, der stellt sich da, als wäre er der absolute Top-Mann oder der größte Geist oder ist egal, was er sich ausgedacht hat. Aber es ist nicht die Wahrheit. Nur Christen werden oft von diesen Lügen verführt und glauben das und haben dann Angst. Oh Gott, da kommt der Antichrist bald einmal. Ja, schlimm wird's. Das ist nicht das Evangelium. Der in uns ist größer als der, welcher in der Welt ist. Ja, und er wird den, der in der Welt ist, mit dem Hauch seines Mundes vertreiben. Also er wird vielleicht bloß sagen, weg mit dir. Und schon ist er weg. Ja, so einfach ist es bei Jesus. Und dieser Jesus in uns soll durch uns Gestalt gewinnen, Galater 4,19. Christus soll in uns Gestalt gewinnen. Das heißt, er soll sichtbar werden durch dich und durch mich. Und es geht in dem, dass wir immer mehr mit ihm synchron werden. Ja, dass Jesus nicht nur in mir lebt, sondern dass er auch durch mich leben kann. Das ist ein Unterschied. Wenn du in dir bist, ist okay, aber du lässt ihn nicht durch dich leben, du machst dein eigenes Ding, dann trägst du ihn durch in dir spazieren. Aber die Schrift sagt, dass er in uns ist und wir in ihm. Also diese Verbindung, diese Synchronisation, die soll offenbar werden. Und der Platz in Christus ist der beste Platz, die beste Position, die du haben kannst. Die sicherste Position ist in Christus. Das musst du wissen, dann weißt du auch, dass es wert ist, sich auf diese Position zu begeben und dann auch zu trachten. Ich habe vor einer Zeit einmal ein Zeugnis gehört, da hat die Frau von einem Prediger meditiert über Christus in uns und wir in ihm und hat dann so im Geist gesehen, wie Jesus in ihr war. Also gerade, dass er reingepasst hat, dasselbe Körpermaß wie sie, aber halt innen drin. Und Jesus benutzte ihren Mund, er hat durch sie geredet, er benutzte ihre Hände, hat damit was getan und er benutzte auch ihre Füße, um da und da hinzugehen. So kannst du dir das bildlich gut vorstellen, Christus in uns. Weil die meisten haben, was weiß ich, wie eine Vorstellung, irgendwo da im Bauch so eine Kugel, da ist er irgendwo drin und genau weiß man es nicht. Nein, Jesus ist in derselben Form, wie er in seinem eigenen Leib drin war, auch in unserem Leib drin. So ist richtig gesehen. Und gleichzeitig hat sie eben gesehen, wie sie in Jesus war. Da war das umgekehrt. Da war Jesus außen und sie innen. Also er war außen herum und sie war in ihm völlig eingehüllt und total in ihm geborgen, geschützt und in Frieden und in Ruhe. Und so sehen wir diese Position in Christus und Christus in uns, wie wertvoll das ist. Und danach trachten wir. Jetzt muss uns bewusst werden, dass dieser Jesus Christus tatsächlich voll und ganz in uns ist. Paulus sagt einmal, und da können wir sehen, dass Jesus in ihm bereits Gestalt gewonnen hat. Er sagt in Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also der hat nicht mehr sein eigenes Ding gemacht, was er sich jetzt zusammengereimt hat, was er tun oder lassen soll, was er reden soll oder nicht, sondern er hat Jesus die Herrschaft übergeben. Jesus durfte durch ihn reden, Jesus durfte sagen, da und da gehen wir hin, das und das machen wir, und der Paulus hat es gemacht. Er hat nicht mehr selber sein eigenes Ding gelebt und gemacht, sondern er ließ Jesus in ihm sein Ding machen. Und das ist damit gesagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ohne Wenn und Aber. Im einfachen Glaubensgehorsam hat der Paulus mit diesem Jesus in ihm zusammengearbeitet. Also Jesus durfte durch ihn leben. Da gab es keinen Einwand von Paulus. Er hat gesagt, na Jesus, das will ich aber jetzt nicht. Ja, dann machen wir was anderes oder so. Er hat einfach das getan, egal zu welchem Preis. Und er wusste, auf Jesus in mir und ich in ihm kann ich mich verlassen. Er hat dieses Geheimnis gekannt, er wusste, um was es geht. Und das ist der Unterschied. Wenn man dieses Geheimnis nicht kennt, dann wird man sich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ja gut, dann machen wir alles, was Jesus will. Ganz vertraue ich ihm ja doch nicht, dass dann irgendwie schickt er mich nach Afrika oder nach, was buchst du, Hure, keine Ahnung wohin, wo ich nicht hin will, dann lässt man Jesus nicht Jesus sein, nicht Herr sein. Das kann ich ja verstehen, das ist ein Prozess dorthin. Was können wir tun? Jakobus 4,8 sagt uns das. Naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Wir nahen uns zu ihm, zu Christus in uns, und er naht sich zu uns, wir synchronisieren uns, wir wachsen zusammen, wir lernen uns gegenseitig zu vertrauen, weil er muss auch dir vertrauen, nicht bloß du ihm, er muss auch dir vertrauen, dass du dann auch das so durchziehst, wie es ausgemacht war sozusagen. Also berühre ihn, komm ihm nahe, er berührt dich, er möchte mit dir Gemeinschaft haben, er möchte dich segnen, er möchte durch dich auch andere Leute segnen. Dein ganzes Umfeld braucht seinen Segen. Der Jakobus schreibt in 4,5, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Also er möchte den Geist in uns, unseren Geist, mit dem Gemeinschaft haben, mit uns letztendlich Gemeinschaft haben. Ja, das ist das, sehen wir, dieses, das Vaterherz von Jesus. Der möchte mit uns, mit seinen Kindern zusammenarbeiten. Ja, Gemeinschaft haben, nicht bloß arbeiten, sondern einfach zusammen sein. Wie kann man nicht anders erklären, ne? Auch Jesus hat dasselbe Problem gehabt, als er in seinem Körper auf Erden war. Er musste auch mit seinem Vater in Gemeinschaft sein. Und er musste auch im Vater sein und der Vater in ihm. Das ist der Beweis Johannes 14,10. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Also sehen wir, der Vater war in Jesus und der Vater durfte durch Jesus reden und handeln. Der Vater tat Werke und Jesus hat sie dann unterm Strich ausgeführt. So war das auch da und es war nicht der perfekte Fall. Die beiden waren halt total synchron. Da gab es nicht irgendwie, dass Jesus sagte, nein, das machen wir jetzt nicht. Ja, also einmal war es fast knapp, kurz vor der Kreuzigung, wo Jesus gesagt hat, ich könnte auch dem Vater um eine Legion Engel bitten, dass ihn befreien, als sie ihn zur Kreuzigung festgenommen haben. Aber er war gehorsam, er hat seinem Papa vertraut, so wie immer. Und es ist dann auch, es war zwar hart, aber es ist was Gutes dabei rausgekommen. Also Gott, der Vater, durfte durch Jesus leben und durfte durch den Mensch Jesus offenbar werden. Und diese Synchronisation geschieht durch Gemeinschaft, dauerhafte Gemeinschaft mit Gott, mit Vater, mit Sohn, mit Heiligen Geist, im Gebet, so wie Jesus auch oft, wie es heißt in Lukas 6, 12 und 13, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Ja, das ist interessant, also die ganze Nacht ist schon nicht einfach. An der Stelle Markus 6, 46, er ging auf den Berg, um zu beten. Oder Markus 1, 35, er stand auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und er betete dort. Also Jesus musste immer wieder auch sich mit dem Papa kurz schließen. Und dann auf dem Berg der Verklärung, wie er so genannt wird, sehen wir ein bisschen, was da abgegangen ist bei solchen Gebetstreffen. Wie sich der Himmel geöffnet hat und er sich mit Mose und Elia abgestimmt hat und besprochen hat. Also das ist schon ein ganz anderes Level, als wir es ja kennen. Aber wir müssen es wissen, dass da einfach mehr machbar ist und möglich ist, wenn der Himmel sich öffnet, wenn wir den Bereich des Geistes eintreten und Gemeinschaft mit ihm haben, der in uns ist. Und auch Paulus hatte diese intensiven Zeiten mit dem Vater und im Gebet. Wenn ich jetzt mal Epheser 3, ab Vers 14 einmal lese, wie Paulus betet, er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Also es ist ein interessantes Gebet von Paulus. Also er bittet, dass die Epheser dann auch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, also aus seiner Fülle, mit Kraft gestärkt werden. Am inneren Menschen, am Geist, dass sie geistlich werden, nicht im Fleisch hängen bleiben, in der Religiosität. Und dass sie diesen Jesus durch den Glauben, der in ihrem Herzen wohnt, einfach mehr erkennen und in ihm gewurzelt und gegründet sind. Genau das, um was es geht. Das hat Paulus gebetet. Er hat nicht gebetet, ja, Herr, gib ihnen mehr Geld, Herr, gib ihnen ein tolles Kamel, ein Auto hat es ja noch nicht gegeben damals, oder ein tolles Haus und so weiter. Sondern er betete um diese geistlichen Dinge, weil er wusste, wenn das passt, dann kommen die anderen Dinge hinzu, die notwendig sind. Und das müssen wir sehen, dass das für uns passend werden muss, den Christus in uns erkennen, Kontakt mit ihm haben, ihn berühren, und dann kommen die anderen Dinge mehr oder weniger automatisch hinzu, was wir benötigen in diesem Leben auf der Erde. Nicht, dass immer die irdischen Güter, die egoistischen, fleischlichen Begierden in deinem Gebet Vorrang haben, das ist ja nicht falsch, für Dinge zu beten, das ist nicht falsch verstehen. Aber wenn das der Vorrang ist, dann ist die Motivation wahrscheinlich nicht die richtige. Dann kann es sein, dass die Gebetserhörungen einfach mal ein bisschen ausbleiben. Da müssen wir da umdenken. Okay, zum Schluss schauen wir uns noch das hohe priesterliche Gebet von Jesus an. Ja, da geht es auch um dieses Einssein mit dem Vater. Er sagt hier ab Vers 20, Kapitel 17, Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Ja, das haben wir. Damit sie alle eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass sie auch in uns eins seien. Also die meisten religiösen Prediger sagen, ja, wir müssen alle so eins sein untereinander. Die Gemeinde muss sich so eins sein wie der Vater und den Sohn. Aber das meint er hier gar nicht. Ist nicht verkehrt, wenn die Gemeinde sich eins ist. Aber besser, wie wenn sie sich streiten. Aber er meint hier, dass wir mit ihm, mit dem Vater oder mit Jesus genauso eins sein sollen wie der Vater mit Jesus. Und dann werden wir zum Zeugnis, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast, sagt er hier weiter. Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ja, immer wieder das, was man falsch verstehen könnte. Wir untereinander müssen so eins sein und diesen Druck machen. Dabei müssen wir mit ihm eins sein, weil dann sind wir automatisch untereinander eins. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich zwei Christen, die beide mit Jesus eins sind, dann selber uneins sind und streiten und bekämpfen und so weiter und bekriegen. Das stimmt dann irgendwas nicht. Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Okay, das ist ja noch legitim. Aber alles andere passt halt einfach nicht. Also er sagt weiter hier, ich in ihnen und du in mir, sagt er. Ja, das ist einfach diese Verbindung zwischen Gott, der Himmelswelt und uns, den Christen, den Glaubenden. Also es geht nicht in erster Linie um die Einheit der Christen. Es wird gerne gepredigt von religiösen Leuten und machen den Christen ein bisschen Druck zur Einheit und sagen, ja, und natürlich unter meiner Herrschaft, unter meiner Führung und meiner Gemeinde und meiner Kirche, wo ich dabei bin, nur da kann man. Ja, und das ist sehr gefährlich, da muss ich sagen, Achtung, da ist die Manipulation nicht weit weg. Aber so funktioniert es nicht. Wenn wir mit Jesus eins sind, dann geht es gar nicht mehr um das, ich gehöre zu der Gemeinde, ich gehöre zu der Gemeinde, ich bin bei der Kirche oder bei jener Kirche. Dann sind wir ein Leib in Christus, mit ihm verbunden und dann sind wir eins. Und dann passt es und nur so kann es funktionieren. Weil dann kommen wir immer mehr und mehr in die Wahrheiten. Und wenn jeder die gleiche volle Wahrheit erkannt hat, dann gibt es auch keine Diskrepanz mehr, oder? Dann werden die Meinungsverschiedenheiten auch noch weniger. Und vor allem, wenn der Geist dann in uns Freiheit hat und wirken kann, dann wird er denjenigen, der falscher Meinung ist oder vielleicht ein bisschen ein Quertreiber ist, einfach überführen und ihn zurechtrücken und dann ist die Einheit wieder hergestellt. Passt, einfach gut. So kann es funktionieren. Alles andere wird nicht funktionieren. Das probieren die Leute schon seit tausenden Jahren. Eine mit Geld und die anderen mit Gewalt und die nächsten mit irgendwelchen Manipulationen. Keine Ahnung, was sie alles erfunden haben in den Kirchen. Schlimme Dinge sind erfunden worden, ja, leider. Die einen sind gemartert worden, die anderen umgebracht, die dritten ausgesackelt, das Geld abgezwackt, weil wenn der Taler im Beutel klingt, die Seele in den Himmel kommt oder so. Aber es ist ein bisschen verdraht, ist ja egal. Aber um das geht es gar nicht. Er will in uns leben und wir sollen mit ihm eins synchron sein. Dann passt es. Ja, wenn wir an ihm hängen, sagt der Psalmist, Psalm 91, 14, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm, ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Das ist zwei Verse. Nur deshalb, weil derjenige an Jesus hängt, weil er mit ihm zusammen ist, weil Christus in ihm ist und er in Christus. Deshalb passt es. Dann will der Herr ihn retten, egal wie groß das Problem ist oder die Krankheit oder sonst was. Und er wird ihn schützen, weil er seinen Namen angerufen hat, ja, und so weiter. Und dann betet er und der Herr antwortet. Und dann passt es. Okay, der Herr will, dass wir mit Jesus synchron werden, dass er durch uns wirksam sein kann. in uns leben kann, reden, handeln und gehen kann, uns segnen kann, sodass wir nicht auf falsche Wege geraten. Gott will, dass wir dem Bilde seines Sohnes gleichförmig werden, sagt uns Römer 8, 29. Er hat vorherbestimmt, dass wir dem Bilde seines Sohnes gleichförmig werden. Und das sind wir vom Geist her schon durch die Wiedergeburt. Da sind wir schon so Söhne Gottes geworden, Brüder von Jesus. Und dann soll es auch nach außen durch nach und nach sichtbar werden, durchdringen. Das ist Gottes Plan. Und deshalb schau, dass eine Offenbarung darüber bekommst, dass nicht aus dem das Wissen jetzt einfach so bleibt, sondern dass dir das bewusst wird. Egal, wo du bist und wo du hingehst, ob du arbeitest, ob du schläfst, ob du in der Freizeit bist, ob du, keine Ahnung, in Urlaub bist, Jesus ist in dir und du bist in ihm. Diese Verbindung. Und auch im Urlaub kann es sein, dass dir jemand über den Weg läuft, der was von Jesus wissen will oder der eine Heilung braucht oder am Arbeitsplatz, ist ja egal. Du musst Jesus in dir leben lassen und da wirst du zu seinem Zeuge. Und da wirst du einen Segensfluss freisetzen, dass du es vielleicht gar nicht vorstellen kannst. Also schau, er, Christus Jesus, ist in dir. Er ist nicht weg, er ist nicht fern, er ist da. Und damit muss man sich beschäftigen, damit ein Bewusstsein da entwickelt wird. Nicht sagen, habe ich gehört, abhaken, nächstes Mal wieder ganz was anderes, sondern da ein bisschen dran arbeiten. Da sind ja die ganzen anderen Predigen alle auch schon so in diese Richtung, in diese Kerbe, weil eben wir wollen, dass Jesus offenbar wird in all seiner Herrlichkeit. So, da höre ich jetzt auf und jetzt machen wir keinen Lobpreis. Jetzt machen wir einfach nochmal kurz Gebet, dass der Herr uns, der Heilige Geist, diese Sache offenbar macht. Das ist nicht bloß ein Geheimnis, eine Hoffnung, ein Wissen ist, sondern ein Bewusstsein. Das muss uns einfach von innen heraus klar werden. Und das wollen wir jetzt einfach gemeinsam tun. Ich bitte auch alle mitbeten. Und so ähnlich wie der Paulus im Epheser 3, 14 bis 19, wie er da für die Epheser betet. Wir preisen dich jetzt, Jesus. Wir preisen dich, Jesus, dass du in uns bist. Dass du Wohnung in uns genommen hast. Zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist bist du in unserem Geist. Jesus, und wir wissen das, wir haben es gelesen, Herr. Und wir brauchen eine tiefere Offenbarung über die Sache. Über dieses sogenannte Geheimnis Christus in uns. Dass es nicht mehr Geheimnis ist, sondern dass es Offenbarung der Herrlichkeit ist. Ein Bewusstsein, ein tiefes Bewusstsein. Tag und Nacht, Christus in uns und wir in ihm. Die Position, die wir in dir haben, Jesus. Die Position der Gerechtigkeit. Es lastet keine Sünde mehr auf uns. Das müssen wir einfach noch viel mehr offenbart bekommen. Es ist die Sünde beseitigt. Das Opfer hat alles getilgt. Die Gerechtigkeit ist uns geschenkt worden. Rein aus Gnade. Und ich danke dir, Jesus, dass du in mir bist. Dass du in mir bist, in meinem Geist. Danke dir, Jesus. Herr, und wir müssen noch mehr erkennen, und wie wir dich berühren können, Jesus. Wir können nicht dein Gewand berühren, aber wir können dich in uns berühren. Das ist Fakt, Jesus. Du bist nahe und wir nahen uns zu dir, Herr. Und dann nahest du dich zu uns. Wir berühren dich im Geist und du berührst unseren Geist. Du berührst auch unsere Seelen, Herr, wo sie Mangel leiden, wo sie verkorkst sind, verletzt sind, verwundet sind. Und du berührst damit auch unsere Leiber, Herr. Kraft geht von dir aus. Weil alle, die dich anrühren, werden völlig geheilt. Weil du bist derselbe. Wie damals, so bist du auch heute, Jesus. Und wer dich berührt, wird völlig geheilt. Ich preise dich, Jesus. Herr, gib uns nach deinem Reichtum der Herrlichkeit, dass wir mit Kraft gestärkt werden an unserem Geist, dass wir von innen heraus im Geist kräftig werden, in der Macht deiner Stärke, im inneren Menschen. Herr, dass unser Bewusstsein nicht immer im Äußeren steckt, was wir denken und was wir fühlen und was der Körper will, sondern dass vorrangig der Geist ist in uns, der die Herrschaft hat, der den Ton angibt. Herr, dass unser Glaube, dass du in unseren Herzen wohnst, aufgebaut wird, gestärkt wird, gewurzelt wird, dass wir gegründet sind in dem Bewusstsein. Jesus Christus in uns, derselbe Jesus wie damals in seinem irdischen Leib auf Erden, derselbe Jesus ist in uns, wohnt in uns, ist bei uns eingezogen. Halleluja, Herr. Ja, und wir wollen diese Sache immer mehr und mehr erkennen. Gib uns, Heiliger Geist, darüber noch viel mehr Bewusstsein. Stups uns auch immer wieder an, dass wir das denken, dass wir daran denken, dass wir so beten, dass wir uns danach ausstrecken. Du bist das lebendige Wasser in uns, weil du bist der Geist, du bist der Sohn Gottes in uns, du bist alles, Herr. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die drei sind total eins und darauf vertrauen wir, Herr. Ich befehle jetzt hier der religiösen Verblendung und Lüge, verschwinde, geh aus dem Weg. Diese Türen müssen sich jetzt öffnen. Die Türen sind in unseren Geist hinein geöffnet in Jesu Namen. Weit geöffnet in Jesu Namen. Um Jesus in uns zu erkennen, zu berühren und von ihm zu ziehen. Große Kraft und Herrlichkeit. Jesus Christus in uns. Die Offenbarung der Herrlichkeit. Ich setze es frei im Namen Jesu. Die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Freigesetzt, empfangt. Empfangt aus seiner Fülle. Empfangt aus seiner Herrlichkeit. Er ist voll Heiligen Geistes. Überfließendes Maß des Geistes. Voll, eine Quelle in uns. Sprudelt in Jesu Namen. Überfließend. Überfließend sprudelt es. In Jesu Namen. Jesus in seiner ganzen Fülle. In seiner ganzen Fülle der Liebe, der Weisheit und der Kraft. Der Erkenntnis. Freigesetzt. Erkenntnis der Wahrheit freigesetzt, Lügen, Mauern und Blockaden beseitigt, Wurzeln der Lüge ausgerissen, beseitigt in Jesu Namen und Wahrheit eingepflanzt in unseren Geist, Seele und Leib. Wahrheit, die Wahrheit der Erlösung, die Wahrheit unserer Rechtfertigung. Gerecht aus Glauben, mein Gerechter, du und ich, wir werden aus Glauben leben, nicht aus Geboten halten, nicht aus irgendwelchen Werken, sondern aus Glauben leben wir, weil das Werk hat Jesus getan. Das Werk am Kreuz hat alles getan. Ein für alle Mal hat er uns gerechtfertigt. Ein für alle Mal vollkommen gemacht. Das Werk am Kreuz ist geschehen. Kann niemand rückgängig machen. Danke dir, Jesus. Herr, und sag, lass uns das noch mehr erkennen, dass wir ausgestattet werden mit Kraft, mit Geistesgaben, Berufungen, freigelegt werden, Jesus, dass Berufungen zustande kommen. Preis und Ehre sei dir, Herr. Lob, Preis und Ehre dir, König Jesus. Weil du hast für jeden eine Berufung. Ob groß oder klein, es ist egal. Wichtig ist, dass jeder in seine Berufung kommt. Synchron mit dir, Jesus. Synchron mit deinem Plan, den du für jeden von uns hast. Total synchron. Danke, Jesus. Freigesetzt, alles freigesetzt, was der Herr in unseren Geist hineingepflanzt hat. Alles freigesetzt, in Jesu Namen. Wir gehören dir, Herr.